Herzlich willkommen auch heute Morgen, Karfreitag, bei Radio Dreigland auf 102,3 MHz. Ihr hört heute Morgen Wiederholungsprogramm, wie immer bis halb drei. Um 11 Uhr wird es Radio International vom Montag geben. Um halb eins dann die schwule Welle, anderthalb Stunden lang. Und um zwei nochmal Radio International vom gestrigen Donnerstag. Jetzt aber zuallererst das Info von gestern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1992.
Am Donnerstag, den 16. April 1992. Nicht überall, wo leicht draufsteht, ist auch Leichtes drin, so warnt die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. So haben die sogenannten Leitprodukte auch immer ihre Tücken. Wir halten es nicht mit dem Leichten, sondern haben schwere Kost im Angebot, denn leicht ist es nicht, was hier alles so passiert. Zum Beispiel soll der Osterhase in Australien zukünftig als Ausländer behandelt werden. Die australische Süßwarenindustrie ist zwar dagegen, aber die Naturschützer könnten sich durchsetzen. Zukünftig wird den Osterhasen also der Ohrenbeuteldachs ersetzen. Heute Abend geht es hier ab hier nicht mehr um Osterhasen oder Ohrenbeuteldachse, sondern heute um Folgendes, die Themen.
Da haben wir zunächst mal was über Libyen und die feindlichen und antilibyschen Kampagnen, die seit Jahren gegen dieses Land insbesondere von den USA geführt werden. Ein weiterer Beitrag wird über die Wohnungsnot in Freiburg gehen und wie die Stadt damit umgeht. Nicht vergessen werden wir einen Bericht über den Ostermarsch in diesem Jahr und was dafür Schwierigkeiten aufgetreten sind. Wegen der Wagenburg auf dem Riesenfeld werden Bewohner dazu berichten. Schließlich noch ein Bericht zum 20. April. Eine Mobilisierung für die Faschisten und weit die Rechte, wie weit der rechte Arm schon reicht. Und zum Schluss ist Sperrmüll nur für Inländer.
Die Reihenfolge wird etwas anders aussehen, aber alles dies wird mit vielen Kurzmeldungen heute vorkommen. Telefonnummer hier im Studio wird sein oder ist immer noch 0761, die Vorwahl für Freiburg, 31 028.
Zunächst die Kurzmeldung des Kanzlers Luxusjet. Nachdem Deutschland weltweit ein Treppchen nach oben aufrückte und in der neuen Weltordnung am liebsten die erste Geige spielen will, geriet das Spielzeug des US-Präsidenten, die Air Force One, ein Sonderluxusjet zur Verfügung des US-Präsidenten in das Blickfeld des Kanzlers. Es soll nun eine Airbus One angeschafft werden, gleich in zwei Exemplaren, Kostenpunkt 250 bis 350 Millionen D-Mark. Die Innenausstattung nur vom Feinsten. Das Wichtigste aber dabei, eine separate Kanzlerzone soll eingerichtet werden, die, Zitat, nicht von anderen Gästen beim Gang zur Toilette passiert werden muss.
Türkei-Hilfe geht weiter. Mit der Ablehnung aller Anträge der PDS, linken Liste auf Einstellung der Türkei-Hilfe, ging der Bundestag in die Osterpause. Kohl erklärte zu den aufgeflogenen Waffenlieferungen an die Türkei zunächst scheinheilig, Zitat, die entsprechenden Lieferverträge sehen ausdrücklich vor, dass dieses Material zur Verteidigung, und dies ist entscheidend, im Rahmen des Bündnisses verwendet werden darf. Und dann hetzte Kohl gegen die Kurden und gegen die Unterdrückung der Kurden durch die türkische Regierung. Das heißt, er hetzte nicht dagegen, sondern er stimmte dem zu. Zitat, die Bundesregierung verurteilt und bekämpft jegliche Art von Terrorismus auf das Nachdrücklichste. Auch der Türkei bestreitet niemand das Recht, sich gegen terroristische Handlungen auf rechtsstaatliche Art und Weise zur Wehr zu setzen. Zitat Ende.
Streik bei Caterpillar beendet. Die amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft UAW hat gestern ihren fünfmonatigen Streik bei Caterpillar abgebrochen und die Mitglieder aufgefordert, die Arbeit wieder aufzunehmen. Im Gegenzug sagte Caterpillar zu, die Anwerbung von Streikbrechern zu beenden. Das Abkommen kam durch die Einsetzung eines staatlichen Schlichters zustande und sieht vor, dass die Arbeiter von Caterpillar die Arbeit wieder aufnehmen zu den Bedingungen, die der Konzern zuletzt angeboten hatte. Caterpillar bot eine 13-prozentige Lohnerhöhung auf 3 Jahre und Krankenversicherungszahlungen an. Die Gewerkschaft hatte noch zum Wochenende dieses Angebot abgelehnt. Ferner wurde vereinbart, in den kommenden Wochen über einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln. Dieser bedingungslose Abbruch des Streiks ist nur als eine empfindliche Niederlage für die Gewerkschaften zu werten. Streikziel war es, einen Tarifvertrag, der im vergangenen Jahr mit dem Caterpillar-Konkurrenten John Deere abgeschlossen wurde, auf Caterpillar zu übertragen. Dies ist nicht gelungen. An dem Streik waren zuletzt 12.600 Arbeiter und Angestellten beteiligt, die gesamte Belegschaft von Caterpillar.
Noch nicht gescheitert ist ein Streik in Italien. Die 1,2 Millionen Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinbildenden Schulen in Italien waren gestern in einem eintägigen Streik. Einen Tag vor Beginn der Osterferien blieben die Schulen im ganzen Land geschlossen. Die Lehrerinnen und Lehrer fordern eine Gehaltserhöhung von 13%. Die Regierung in Rom hat aber angekündigt, nicht über 4,5% hinauszugehen. Die Tarifverhandlungen zwischen der Lehrergewerkschaft und Ministerpräsident Andreotti waren am Dienstag für gescheitert erklärt worden.
Wesentlich größer war dabei ein Streik im Libanon. Bei dem Generalstreik blieben im gesamten Land Schulen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte geschlossen. In allen libanesischen Städten kam es zu Protestmärschen gegen die miserable Wirtschaftslage.
In Russland bricht die Gesundheitsversorgung zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine katastrophale Verschlechterung des Gesundheitswesens in der ehemaligen Sowjetunion festgestellt. Wurden in der UdSSR noch 90% der Kinder gegen die klassischen Kinderkrankheiten geimpft, so finden jetzt mangels Impfstoffen kaum noch Impfungen statt. Der Wirkstoff gegen Masern zum Beispiel fehlt komplett. Der Zusammenbruch von Produktion und Austausch zwischen den Republiken führte zu einem gravierenden Mangel an Babynahrung. Ja, es kann recht tödlich sein, die Segnungen der Marktwirtschaft zu erfahren.
Bauern legen in der DDR, die Junker kehren zurück. Die neuesten Annahmen der Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen in der ehemaligen DDR übertreffen die düstersten Vorhersagen für die Beschäftigten in der Landwirtschaft. Demnach sollen bis zu 300.000 der jetzt noch 340.000 Beschäftigten von ehemals über 800.000 ihre Existenz verlieren, wenn die landwirtschaftlichen Genossenschaften keine Unterstützung erhalten. Tatsächlich werden diese gezielt diskriminiert. Sie erhalten praktisch keine Kredite und Fördermittel, werden bei Verpachtung von Land benachteiligt. Inzwischen haben 1200 Junker und Großgrundbesitzer ihr Interesse an ostdeutschem Boden angemeldet. In einer von der Treuhand festgelegten Reihenfolge für die Verhökerung des Landes an Kaufwillige wurden diese als sogenannten Alteigentümern Vorrang eingeräumt. Durch die in den 50er Jahren in der DDR durchgeführte Bodenreform enteignete Großgrundbesitzer erhalten zudem Ausgleichszahlungen. Das bedeutet, das Land fällt ihnen praktisch kostenlos zu. »54 asylsuchende Inder sind nach einem Irrflug über halb Europa nach ihrer Landung in Frankfurt von Beamten des Bundesgrenzschutzes mit Prügel empfangen worden. Der Bundesgrenzschutz hat eigenen Angaben zufolge interne Ermittlungen wegen des Verdachts auf Körperverletzung eingeleitet. Ein Dolmetscher des Flughafensozialdienstes hat von Tätigkeiten einzelner Beamter gegen die Asylbewerber berichtet.«
Buchenbach. Eine fünfköpfige albanische Familie aus Mazedonien wird abgeschoben. Das passierte schon letzte Woche. Es gab zwar diesmal noch keine Entscheidung des angerufenen Gerichts, aber dennoch stand die zentrale Abschiebebehörde ZAB schon Gewehr bei Fuß und nahm die junge Familie mit ab nach Skopje. Auch auf die Gefahr hin, dass der Mann dort gleich ins Militär eingezogen wird. Die auch von der Abschiebungsverfügung betroffene 62-jährige Großmutter lag zu der Zeit im Krankenhaus. Sie hatte bei der ersten Abschiebung bzw. bei dem Versuch der ersten Abschiebung einen Herzanfall erlitten. Auch heute noch ist sie reise-, flug- und transportunfähig und bettlägerig. Dennoch will die Abschiebebehörde durch Amtsarzt, ähnlich wie auch schon bei der jungen Familie, prüfen lassen, ob das Gutachten hier überhaupt stimmt. Die rechtliche Lage ist derzeit ziemlich kompliziert. Zwar ist für die nächsten 10 Tage keine direkte Gefahr der Abschiebung gegeben, aber sicher ist man sich nicht ganz. Denn schon beim ersten Mal waren Zusicherungen gemacht worden, die dann nicht eingehalten wurden. Schriftlich will sich die Karlsruher Behörde, die dafür zuständig ist, auch nicht festlegen. Offenbar war es beim zweiten Versuch der Abschiebung auch so gelaufen, dass die Polizei bereits bei der Familie in der Wohnung stand und erst dann die Gerichte sich über die Rechtmäßigkeit der Abschiebung im Klaren geworden sind. Ein denkbarer Vorgang. Jenseits aller Erfahrungen über die aktuelle Situation in Mazedonien geht das Verwaltungsgericht Freiburg nach wie vor davon aus, dass Leib und Leben in Mazedonien nicht gefährdet seien. Obwohl Berichte über Folterung und auch Einzug in die Armee, zwangsweise Einzug in die Armee, vorliegen. Kaum, dass die Familie, die bereits zurück musste, in ihrem Heimatort ein Dach über dem Kopf hatte. Fenster und Türen sind dort schon nicht mehr vorhanden. Bislang sind also noch der Großvater und die Großmutter in Buchenbach. Aber wie lange noch, das ist keineswegs sicher.
Gestern, am Mittwochmorgen um 6 Uhr, ist das von dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen Libyen verhängte Luftverkehrsembargo in Kraft getreten. Auf Betreiben der USA, Großbritanniens und Frankreichs hatte der Sicherheitsrat vor 2 Wochen bei Stimmenthaltung von China, Zimbabwe, Kap Verden, Indien und Marokko eine entsprechende Resolution verabschiedet. Libyen wurde darin aufgefordert, bis zum gestrigen Mittwoch 2 libysche Staatsangehörige an England oder Frankreich auszuliefern, verdächtigt werden, Anschläge auf 2 Flugzeuge verübt zu haben. Wenige Stunden bevor das Embargo wirksam wurde, hatte der Sicherheitsrat einen Kompromissvorschlag zur Beilegung des Konflikts abgelehnt. Allein der chinesische UN-Botschafter schloss sich einem marokkanischen Antrag an, die Sanktionen zu verschieben. Im Namen der Arabischen Liga hatte Marokko seinen Antrag damit begründet, dass in der Zwischenzeit das jüngste libysche Angebot geprüft werden könnte, die beschuldigten Männer an Malta auszuliefern. Die USA und Großbritannien lehnten dies aber ab. Noch am Dienstag hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag einen Eilantrag Libyens abgewiesen, den Vereinigten Staaten und Großbritannien Zwangsmaßnahmen zu untersagen. Nach Auffassung der libyschen Regierung hat aber der Gerichtshof noch nicht über die Hauptsache des Verfahrens entschieden, nämlich über die Bedeutung der Konvention von Montreal über Eingriff in den Luftverkehr. Libyen vertritt dabei die Auffassung, der Streit über die Auslieferung der mutmaßlichen Attentäter müsse auf Grundlage dieser Konvention beigelegt werden. Danach dürfe Libyen die Verdächtigen selbst vor ein Gericht stellen. In der bisherigen Auseinandersetzung ist Libyen den westlichen Forderungen dabei schon im Wesentlichen entgegengekommen. Bereits am 28.11.1991 erklärte das Volkskomitee für Auswärtige Beziehungen,
nachdem ihm die Erklärung der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreiches und Frankreichs bekannt wurden, möchte das Volkskomitee für Auswärtige Beziehungen und internationale Kooperation Folgendes hervorheben. Erstens, Libyen hat laut und deutlich erklärt und möchte im Angesicht der öffentlichen Meinung wiederholen, dass seine Politik Terrorismus in all seinen Formen und terroristische Aktivitäten gegen unschuldige Zivilisten bekämpft. Libyen betont, dass es nie irgendwelche Verbindungen mit kleinen Gruppen, die unmenschliche Akte dieser Art verschulden, gehabt hat und nie haben wird, egal wer diese sind und wofür es den Preis kennt, da es selbst ein Opfer des Terrorismus gewesen ist. Mehr noch, Libyens Politik wird in der Praxis bestätigt werden und deutlicher werden in den Augen der Welt. Die Volksversammlung wiederholt des Weiteren, dass sie unter keinen Bedingungen den Gebrauch ihres Bodens oder ihrer Landsleute in terroristischen Operationen tolerieren wird. Viertens, die Forderungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreiches und Frankreichs werden mit der größten Sorgfalt untersucht werden. Die zuständigen libyschen Autoritäten sind verpflichtet, sie in aller Ernsthaftigkeit zu studieren und nach ihnen zu handeln, in Übereinstimmung mit internationalen gesetzlichen Prinzipien und hier insbesondere denen, die sich auf Souveränität beziehen, damit den Beschuldigten ebenso wie den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Des Weiteren begrüßt Libyen die Idee einer Kommission, die sowohl aus arabischen als auch internationalen Richtern besteht und für die Durchführung der Untersuchung verantwortlich ist.
Aber diese Erklärung der libyschen Regierung und auch die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs waren für die USA und Großbritannien ohne Belang. Sie hatten schon vor der Entscheidung verkündet, dass sie eine eventuelle Beschlussfassung zugunsten Libyens nicht akzeptieren würden. Der libysche Vertreter im Internationalen Gerichtshof erklärte daraufhin:
Wenn gegen diese Unrechtsentscheidung kein Einspruch erhoben wird, wird sie zu einer Richtlinie für die Welt werden. Der Wille einer Großmacht beherrscht dann alles.
In der Tat haben die Großmächte mit der Umsetzung der Entschließung im UNO-Sicherheitsrat neue Maßstäbe in der UNO durchgesetzt. Erstens widerspricht die Auslieferung eigener Staatsbürger dem Völkerrecht. Das Verlangen verletzt die Souveränität eines Staates. Zweitens treffen die völkerrechtlichen Voraussetzungen für Sanktionen entsprechend der UN-Charta, also Überfall auf ein anderes Land und Störung des Weltfriedens, nicht zu. Und drittens schaffen sich die Imperialisten mit der in der Resolution verankerten, überaus vagen Aufforderung, Libyen müsse durch konkrete Handlungen dem internationalen Terrorismus eine Absage erteilen, die Handhabe zur beliebigen Verlängerung der Sanktionen. Die USA und Großbritannien kündigten auch schon dementsprechend an, dass sie die Sanktionspolitik ausweiten werden. Als nächste Stufe soll nun ein Ölembargo gegen Libyen durchgeführt werden. Als unmittelbare Drohung und Vorbereitung eines bewaffneten Schlages gegen Libyen wurden die NATO-Basen in Sizilien in Alarmbereitschaft versetzt.
Damit haben die USA, Frankreich und Großbritannien wieder jenen Zustand hergestellt, der im April 1986 zu einer bewaffneten Intervention gegen Libyen führte. Damals führten auf Befehl Reagans amerikanische Flugzeuge Angriffe auf die Städte Benghazi und Tripolis durch. Erklärtes Ziel der Operation war es, die Regierung Libyens und insbesondere Gaddafi zu ermorden. Nach dem gescheiterten Anschlag auf Gaddafi schrieb das amerikanische The Wall Street Journal vom 8.4.1986, dass die amerikanische Regierung folgendes Programm vorbereitet. Die CIA soll Spezialoperationen zum Sturz der libyschen Regierung in die Wege leiten. Die Inangriffnahme einer gemeinsamen Aktion mit Frankreich gegen Libyen. Die Entsendung eines Sonderbotschafters der Vereinigten Staaten zu den europäischen Verbündeten, um eine gemeinsame Wirtschaftsblockade gegen Libyen durchzuführen. An diesem Programm hat sich bis heute nichts geändert. Die Gefahr eines bewaffneten Angriffs auf Libyen ist aktuell.
In der arabischen Welt wächst aber inzwischen die Wut über das westliche Vorgehen. Die meisten Staaten haben zwar bisher den Luftfahrtboykott eingehalten, es ist aber damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen die Front bröckelt. Selbst in Ägypten, das weitestgehend am Tropf der USA hängt, ist man der Auffassung, anders als im Golfkrieg, wo Ägypten eine prowestliche Position bezog, dass Libyen selbst über die Angelegenheit entscheiden sollte. Die ägyptische Bevölkerung drückt ihre Solidarität mit Libyen darin aus, dass seit der UN-Resolution eine vermehrte Reisebewegung in Richtung Libyen beobachtet wird. Mehr als 1000 Ägypter überquerten in den letzten Tagen die Grenze nach Libyen. Inzwischen werden auch die arabischen Entscheidungen im Golfkrieg einer gewissen Revision unterzogen. Der Vorsitzende des Komitees für arabische und auswärtige Angelegenheiten im ägyptischen Parlament, Mufid Shahab, meinte heute:
Damals ging es ihnen nicht um die Befreiung Kuwaits, sondern um die Zerstörung des Iraks. Heute geht es um die Ausschaltung Libyens als einem der Zentren des arabischen Nationalismus. Morgen ist Syrien dran, weil es in den Nahostverhandlungen am konsequentesten auftritt.
In der marokkanischen regierungsnahen Zeitung Al-Shab heißt es, die Absichten der Vereinten Nationen beschränken sich nicht auf Sanktionen. Sie werden sich auf einen, Zitat, idiotischen und verrückten amerikanischen militärischen Angriff gegen Libyen, Zitat Ende, ausdehnen. Sanktionen im Frühjahr, Krieg im Herbst, sekundiert dazu das marokkanische Blatt Libération. Und auch der marokkanische Parlamentspräsident erklärte:
Wir werden nicht zulassen, dass mit Libyen das Gleiche passiert wie mit dem Irak.
Nach Angaben des libyschen Rundfunks soll die arabische Transportarbeitergewerkschaft nun beschlossen haben, von nächster Woche an bis Ende des Monats keine amerikanischen, britischen und französischen Flugzeuge mehr auf arabischen Flughäfen abzufertigen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1992.
Wurde offenbar zu laut gerufen auf dem Ostermarsch zwischen Lörrach und Basel. Dieses Jahr möchte das Komitee zur Organisierung des Ostermarsches diese lauten Rufe nicht mehr so nah hören. Statt in Lörrach bzw. Basel wird der Umzug einfach verlegt. Man trifft sich zwar noch in Lörrach, aber man läuft dann nicht mehr über die Grenze auf den Basler Marktplatz, sondern fährt mit dem Bus nach Straßburg. Deswegen auch der Aufruf, Straßburg, 20. April 1992, für ein friedliches und brüderliches Europa, für die Vernichtung aller Atomwaffen, gegen Rassismus, Fremdenhass und Krieg. Was sind die Ziele des diesjährigen Ostermarsches? Dazu eine Organisatorin.
Also das diesjährige Ziel ist es, ein friedliches Europa, und unter diesem Motto steht es auch, friedliches Europa. Und zwar nicht nur in Bezug auf Lörrach im Dreiländereck, sondern ganz bewusst wurde das deswegen dieses Jahr nach Straßburg verlegt, um auch jetzt mit Frankreich in Verbindung zu treten.
Das heißt, es geht nach wie vor um Abrüstung und ein gemeinsames Europa?
Ja, auf jeden Fall. Es geht also um Abrüstung, um die ganz alten Grundsätze, die wir gehabt haben in der Friedensbewegung. Das heißt also ein Europa ohne Waffen. Es heißt aber auch ein Europa, in dem die Fremden sozusagen uns etwas näher kommen und nicht weggedrückt werden, also gegen Fremdenhass.
Aber es gibt auch andere Sorgen, die die Ostermarschierenden bzw. die Organisatorinnen plagen.
Es ist so, dass in der Schweizer Friedensbewegung vor allen Dingen ein Nachwuchs fehlt. Wir haben im Schnitt von der schweizerischen Seite, die das organisieren, die sind also um die 70 Jahre alt. Und die Organisation war personell einfach sehr schwierig, dieses Jahr noch einmal durchzuführen. Und wir hoffen, dass wir eben noch wieder etwas jüngere Leute dazu bekommen, die diese Organisation mittragen wollen.
Wie aber kommt die Schlagzeile zustande, Kurden sollen allein zurechtkommen? Insbesondere kurdische und türkische Exilgruppen sind aus Basel immer zu dem Ostermarsch dazugestoßen. Und wenn nun dieser Ostermarsch von Lörrach nach Straßburg geht, ist einfach die Grenze dazwischen. Gab es da Probleme? War das nur jugendlicher Leichtsinn von demjenigen, der den Artikel geschrieben hat? Oder was war?
Dass es Schwierigkeiten gegeben hat, war vor allen Dingen eine kurdische Gruppe, die ein Plakat mit Stalin getragen hat. Und wir haben versucht, mit den Kurden, also mit dieser kurdischen Gruppe, Kontakt aufzunehmen, Gespräche einzuleiten. Und es wurde von den kurdischen Gruppen nicht angenommen. Das ist natürlich sehr traurig, zumal wir eigentlich in der Figur Stalin nicht gerade einen Friedensfreund sehen.
Allerdings ist es faktisch doch so, dass auch die türkischen und die kurdischen Gruppen nicht über die Grenze können, sich also in Lörrach diesem Marsch nicht anschließen können. Ne?
Ja, das ist sicher der Fall, dass also zum Teil hier dass kein Übergangsrecht haben und damit also nicht mitmarschieren können.
Das ist nicht beabsichtigt gewesen aufgrund dessen, dass Sie sagten, es wurde dann Stalin-Plakat mitgeführt oder Sprechchöre oder so?
Und damit als Strafe, nein. Es gab also während den letzten paar Jahren immer aufgrund dessen sehr massive Diskussionen und auch das Bedürfnis, mit den kurdischen Gruppen etwas näher in Kontakt zu kommen, was nicht der Fall war. Und wir haben jetzt dann natürlich immer mehr personelle Probleme gehabt, die dann einfach für sich gesagt haben, ja, dann ohne mich. Das gab es also schon, die sind aber nicht mehr im Komitee drin. Aber wir selber haben also das nicht als Strafe angesehen. Das möchte ich also schon abweisen.
Kritisiert wurde insbesondere, die Kurden würden zu militant auftreten, zu aufdringlich sein, zu vereinnahmend und abschreckend wirken. Vor allen Dingen durch ihre Lautstärke, die sich in Sprechchören ausdrücken würde. Sie würden zum Beispiel Transparente mit Köpfen von Stalin oder Mao mit sich tragen. Und die Träger dieser Transparente würden sich doch jedes Jahr nach vorne drängeln. Dadurch würden sie großen Unmut erregen und sind erst nach anstrengender Diskussion bereit, sich dann wieder weiter hinten einzureihen. Geäußert wurde auch aus dem Organisationskreis, die Kurden und Kurdinnen würden keine und kaum Ostermarsch-Buttons kaufen und politisch würden sie im Komitee sowieso kaum etwas beitragen. Als dann während der Vorbereitung in der Diskussion die Idee auftauchte, einfach zum Beispiel ein Kulturfest anstatt eines Ostermarsches zu veranstalten, da hieß es dann plötzlich, da könnten die Kurden ja auch kommen. Eine richtiggehende politische Diskussion über die Lage der kurdischen Menschen wurde in diesem Ostermarschkomitee nicht geführt. So spielte also weder die Asylproblematik noch die Massaker in Kurdistan noch die Kampfform der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, eine große Rolle.
Es heißt aber auch, ein Europa, in dem die Fremden sozusagen uns etwas näher kommen und nicht zurückgedrückt werden, also gegen Fremden hast.
Das heißt, Sie berücksichtigen den neuen aufkommenden Rassismus und auch die Situation ausländischer Menschen in Europa?
Ja, das lehnen wir also ganz entschieden ab.
Dann haben Sie in dem Aufruf auch einen Abschnitt drin, der sich mit der Solidarität mit den Schwachen beschäftigt, wo es auch um die Unterstützung des Antirassismus und die Solidarität mit armen und unterdrückten Völkern geht. Ist das nicht ein Widerspruch dann?
Wie meinen Sie das, dass wir jetzt hier, dass wir nach Straßburg gehen?
Ja.
Ah nein, das sehe ich nicht als Widerspruch. Jetzt geht es doch eigentlich darum, dass wir alle Konflikte sehen, und zwar das Elend auf der ganzen Welt, nicht nur das Elend der Kurden. Das wäre also schon auch wieder das sehr klein gemacht. Und uns geht es dieses Jahr wirklich darum, diesen Konfliktstoff und Fremdenhass zu verringern. Und es geht auch darum, die eigene Nation zurückzutreten, also den eigenen Stolz auf die eigene Nation hinter eine europäische Verantwortung zu stellen. Und um nichts anderes geht es dabei. Und ich kann nicht nur sagen, der Ostermarsch ist nur für die Kurden. Der Ostermarsch ist für den Frieden in Europa. Und damit sind die Kurden mit eingeschlossen.
Im letzten Jahr kamen etwa 3000 Menschen auf den Ostermarsch 1991. In diesem Jahr sind bislang etwa 20 bis 30 Busfahrkarten nach Straßburg verkauft worden. Wer noch mitfahren möchte, mag sich wenden an Margarete Merz, Telefon 07621 und dann 51833.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1992.
Es ist also eine Lüge der Stadt, wenn sie behauptet hat, der Platz sei ungeeignet für menschenwürdige Unterkünfte, weil hier das Wasser fehle.
So beginnt die Gegendarstellung der Bewohner und Bewohnerinnen der Wagenburg an dem Rieselfeld in Freiburg. Diese Wagenburg ist vom Abtransport bedroht, von Gerüchten diskriminiert. Deshalb Gegendarstellung und Richtigstellung der Bewohner und Bewohnerinnen dieses Geländes. Die Stadt Freiburg will mal wieder räumen.
Mit Frist auf den 24. April sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Wagenburg am Rieselfeld, dem sogenannten Biohum-Gelände, der Stadterneuerung weichen. Oder soll erst geräumt werden, wenn es Ersatz gibt, wie die Stadtverwaltung ankündigt? Oder stimmt auch diese Information wieder nicht, weil das Amt für öffentliche Ordnung in Freiburg nicht einmal schriftlich zusichern will, dass sie sich an die Verwaltung halten will? Ist also derzeit unklar, was passieren soll? Denn die angebotene Bölkestraße in Freiburg gilt jedenfalls nicht als Alternative. Sie ist voll belegt. Derweil versuchen also die Bewohner und Bewohnerinnen, sich gegen die Falschmeldungen und Diskriminierungen zur Wehr zu setzen. Sie kritisieren beispielsweise die Darstellung der Badischen Zeitung und versuchen dort einen Leserbrief unterzubringen. Bislang aber gelang das noch nicht. Und sie gehen auf die einzelnen Punkte der Verdrehung noch nun genauer ein. Ein Bewohner nimmt dazu Stellung.
Was uns wirklich fehlt, ist nur die Genehmigung der Stadt, menschenwürdig leben zu dürfen. Wie das auch schon die Zirkusleute durften, die vor unserer Zeit auf dem Rieselfeld überwintert hatten. Wir wissen nur, dass die Stadt trotz mehrfacher Aufforderung nichts unternahm, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, woher die Umweltbelastungen gekommen waren. Wir wollten uns immer eine menschenwürdigere Umgebung schaffen. Allein die Genehmigung wurde uns nie erteilt. Für uns galten keine Menschenrechte. Wir haben niemals ein Recht gehabt. Für uns blieb nur die Polizeiverordnung des Landes, die unsere Vertreibung regelt, bei angedrohter Gewalt, wenn wir uns nicht fügen.
Die Stadt in ihrer Presseerklärung vom 10. April gegen die Duldung auf dem Biohum-Gelände sprechen auch Aspekte aus umweltschutzrechtlicher Sicht. Es gibt kaum eine geregelte Abfallentsorgung. Sowohl menschliche wie tierische Fäkalien und andere Abfälle wurden teilweise im umliegenden Wald verstreut. Hinzu kommt eine Anzahl von Autowracks, Autoreifen und sonstigen Unrat, was zu erheblichen Verschmutzungen im Umfeld der Bau- und Wohnwagensiedlung geführt hat. Dazu ein anderer Bewohner zu diesen Vorwürfen, die die Stadt erhebt.
Und da dürfte eigentlich so ziemlich jedem klar sein, dass man von 460 Mark Sozialhilfe sich kein Auto anschaffen kann und das dann auch noch dummerweise gleichzeitig verschrottet. Und die Kühlschränke, dazu fehlt uns leider der nötige Strom. Und was noch dazu zu sagen ist, die Polizei hat anlässlich der Schießerei anderen Tags sämtliche Fahrzeugnummern und Fahrgestellnummern der Schrottautos notiert und wir wüssten halt gerne mal, was damit geschehen ist. Ich meine, es wäre ein leichtes per Computer da so innerhalb von 10 Minuten festzustellen, wer der Besitzer ist und wer das Ding da hingeschmissen hat. Der dritte Vorwurf der wildernden Hunde, also unserer Hunde, aufgrund mangelnder Ernährung, der lässt sich ganz einfach entkräften. Unsere Hunde werden also jeden zweiten Tag mit 5 bis 6, 10 Liter Eimer frischem Schaffleisch abgekocht, roh gefüttert, also die lassen über die Hälfte meistens noch liegen, also aus Hunger ganz bestimmt nicht. Ich war auch mit einer Zeugin, also mit einer Streetworkerin auf dem Mundenhof im Büro und habe dort nachgeforscht nach den Vorwürfen, dass unsere Hunde da wildern gehen und so, weil die Information von dort stammen sollte und habe die Zusicherung erhalten, dass das sich nicht feststellen lässt. Und wenn es Er meinte, es hätte ein Mitarbeiter hätte es mal beobachtet, dass es unsere Hunde waren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das nun wäre mit Strafanzeigen etc., was ja ein normaler Fall wäre, also was man normal machen müsste. Und er meinte, ach, das wäre halt nicht so und so. Der Vorwurf eines Hundebisses, und das trifft tatsächlich zu. Und zwar aus dem Grunde einer Polizeiaktion, also da fand eine Polizeiaktion statt, eine Durchsuchung. Und ein Polizist wurde davor gewarnt, dass also in dem betreffenden Wohnwagen eine Hündin ist mit ihren Jungen, die dementsprechend aggressiv reagiert, wie jeder normale Hündin, die Junge hat. Und er hat sich halt nicht belehren lassen und ist halt da reingestiefelt und dann wurde halt kurz geschnappt. Jetzt komme ich zu Punkt 5, und zwar die menschlichen Fäkalien im Wald. Es ist ganz klar, das ist fotografisch, haben wir das festgehalten und können das auch beweisen für jeden, der da runterkommt, sich das mal anguckt. Wir haben da also ein Häuschen und da fehlt halt nur noch das Herzchen drin und mit einer Fallgrube drunter, die wird mit Kalk gelöscht. Wenn das Loch voll ist, dann wird das zugeschüttet und wird halt versetzt. Was die Abfallentsorgung betrifft, dann ist es so, dass wir auf dem Gelände einen Container zu stehen haben, der aber nur auf massiven Druck und mehrere Tage dauernd, also wo er schon, dann schon überläuft, geleert wird. Dann wird uns Ruhestörung vorgeworfen. Die nächsten Anwohner sind in zwei Kilometer Entfernung. Ich weiß nicht, wie man auch von Ruhestörung reden kann. Wenn die Ruhe stört, wird dann unter uns selbst.
Die Stadt bietet euch ja an, in die Bölkestraße zu gehen, aber da habt ihr andere Informationen über den
Zustand
derzeit.
Ja, wir haben hier ein Schreiben, ein beglaubigtes Schreiben, das kannst du hier auch einsehen, der Heilsarmee, die diese Bölkestraße betreibt und unter anderem auch die Schreiberstraße und zwei, drei andere Einrichtungen. Und die bestätigen uns, dass die Notübernachtungseinrichtung Bölkestraße voll belegt ist. Also für uns der einzigste akzeptable Ersatz wäre ein Ersatzgelände. Weil wir kommen von der Straße, wir kommen aus Obdachlosenasyle, wir haben uns dann zu Hause geschaffen. Jeder hat seinen Bau- und Wohnwagen. Im Grunde genommen sind wir eigentlich keine Obdachlosen. Ne? Man müsste uns eigentlich mit den Landfahrern, die schon seit Jahren nicht mehr über Land fahren, gleichstellen. Ne? Und es wäre eine Verschlechterung der Situation, dass wenn wir jetzt zurückgehen in Obdachlosenasyle oder auf die Straße oder sonst was, ne? Bei einer Räumung und einer Vereinzelung von uns hätte zur Folge, dass das, was wir jetzt einigermaßen im Griff haben da unten, das heißt Alkohol, Drogenmissbrauch etc., dann unweigerlich wieder auftreten würde und verstärkt auftreten würde. Ich meine, ich kann ja auch hinweisen auf die Bölkestraße, die hat ja in letzter Zeit 3 Tote gehabt. Ja. Und ich habe keine Lust, da irgendwo abzukratzen oder sonst was. Ne?
Um ihre Forderungen publik zu machen, sind die Wagenburgler und Burglerinnen auch in der Innenstadt in Freiburg anzutreffen. Und zwar genau nächsten Mittwoch und nächsten Freitag zwischen 10 und 15 Uhr am Rathausplatz und am Samstag, den 25. April zwischen 8 und 14 Uhr an der Niemensstraße. 2000 Unterschriften sind schon gesammelt. Oder wie man ihr auch beikommen kann. Die Stadt Freiburg in Gestalt ihres Bürgermeisters See hat den Mund wieder einmal ganz voll genommen. Es ist noch nicht lange her, da verkündete dieser Bürgermeister See vor versammeltem Publikum:
Wenn wir uns überhaupt noch ein bisschen um unsere Werte bemühen in unserer Gesellschaft, dann ist es doch die Humanität und dass man die Menschen halbwegs humanitär behandelt, das muss ich auch mal hier sagen, ist für mich ein ganz großes Anliegen, wie immer man dies jetzt auch im Grunde so ein bisschen interpretiert, aber menschenwürdig die Menschen zu behandeln, das ist ein ganz wichtiges Ziel und das möchte ich in unserer Verwaltung, die auch damit tagtäglich betraut ist und in unserem Rahmen deutlich durchsetzen und mich dafür auch engagieren.
Menschenwürdiges Wohnen steht jeder und jedem zu. Da soll kein Unterschied gemacht werden zwischen Innen- und Ausländern, Ausländerinnen, zwischen Frau und Mann, zwischen Groß und Klein. Nun hat es aber den starken Anschein, als wenn die Stadt Freiburg sich selbst nicht an ihr großes Plädoyer für die Menschenwürde halten würde. Es wäre allerdings auch nicht das erste Mal, dass dies hier vorkommt. Konkretes Beispiel. In einem weiteren Beitrag zu der schon zitierten Veranstaltung am 19. März 1992 erklärt der Meister der Bürger See zunächst das Problem.
Wir haben allerdings die ganz großen Probleme, dass die Asylbewerber, deren Verfahren abgeschlossen wird, nicht mehr auf dem Wohnungsmarkt unterkommen und dadurch auch in unseren Wohnunterkünften für Asylbewerber derzeit bereits etwa 20% von sogenannten de facto Flüchtlingen haben und damit die Häuser voll sind und wir im Grunde auf dem Wohnungsmarkt keine Chancen mehr kriegen, da unterzukommen. Deswegen muss ich auch nach wie vor sagen, der Appell auch an viele gutwillige und gutmeinende Menschen, da oder dort wenigstens befristet auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen, den muss man nach wie vor erheben. Und es gibt Gott sei Dank immer wieder Einzelne, die auch bereit sind, Asylbewerber oder de facto Flüchtlinge im Rahmen ihrer räumlichen Möglichkeiten aufzunehmen.
Die Realität sieht aber anders aus. Die Stadt Freiburg blockiert Vermietung einer Wohnung in der Maschinenhalle der des Greta-Geländes an ausländische Flüchtlingsfamilien. Und das Projekt Greta Maschinenhalle wiederum lehnt die Entscheidung der Stadtverwaltung und der Wohnungskommission des Gemeinderats vom 16. März ab und besteht auf der Vergabe der Wohnung an die kurdische Flüchtlingsfamilie. Kurz zum Hintergrund. Nach den Worten des Bürgermeisters Sees sind also private Wohnungsvermieter oder Vermieterinnen gefragt, hier Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Scheinbar ist die Stadt nicht gefragt, obwohl die Stadt hier sehr schnell Abhilfe schaffen könnte. Ein vom Verwaltungsgericht Karlsruhe anerkannter kurdischer Mann zusammen mit seiner Familie steht auf der Wohnungsliste für die in Selbstorganisation gebauten Wohnungen auf dem Greta-Gelände in Freiburg. Die Familie will endlich aus einem Flüchtlingsheim heraus. Sie haben auch lange genug gewartet, mehr als 2-3 Vierteljahre auf 18 Quadratmetern mit 5 Personen. Aber der Wohnungsausschuss hat umgekehrt entschieden. Die Familie soll nicht in diese Wohnung hinein. Dazu Stefan von der Greta Baukooperative.
Und zwar geht es eigentlich genau darum, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen für eine anerkannte, also für anerkannte Asylbewerber aus der Wiesenthalstraße. Also wir, das hier ist die Greta Maschinenhalle, das ist ein selbstorganisiertes Projekt und da sind noch 4 Wohnungen. Sind jetzt als letzter Bauabschnitt bezugsfertig geworden und die Hausversammlung, die hat halt in längeren Besprechungen überlegt, an wen die vergeben werden und das waren halt unter anderem also Alleinerziehende und auf jeden Fall sollte eine Wohnung für ausländische Flüchtlingsfamilien vergeben werden. Aufgrund der Förderung hat halt die Stadt ein Mieterbenennungsrecht und bisher ist es immer so gehandhabt worden, dass mir also im Einvernehmen mit der Stadt Leute gefunden hatten, die eben diesen Kriterien genügen, Wohnungsnotstand, Einkommenshöhe und so weiter. Und das haben wir eigentlich in allen Fällen hingekriegt, auch bei den anderen 3 Wohnungen. Und bei einer Wohnung blockiert es die Stadt und besteht auf einem anderen Belegungsvorschlag. Und das ist eben diese Wohnung, wo wir erst eine Familie aus Eritrea hatten. Die hat die Stadt schon abgelehnt. Dann wollte diese Familie auch nicht mehr. Und wir haben jetzt eine Familie, eine kurdische Flüchtlingsfamilie aus der Wiesenthalstraße vorgeschlagen und die will die Stadt, sagt auch, dem stimmen sie nicht zu. Und das ist eigentlich ein krasser Widerspruch zu dem, was eben Bürgermeister See, das ist eben ein anderer Arm der Stadtverwaltung, auf dieser Veranstaltung der Volkshochschule am 19. März von sich gegeben hat, dass sie eben händeringend nach Plätzen suchen und dann alle Leute appellieren und wo eben gerade die andere, also der andere Arm der Stadtverwaltung so eine Wohnungsvergabe blockiert.
Die Reden der Stadt sind das eine, die Praxis das andere. Trotzdem bleibt die Hausversammlung bei den Greta-Wohnungen auf ihrem Recht bestehen, dass die Flüchtlingsfamilie einziehen soll.
Die Hausversammlung hat halt gesagt, aufgrund dessen, dass halt ausländische Flüchtlingsfamilien praktisch keine Chance haben, soll auf jeden Fall eine Wohnung für diesen Personenkreis reserviert sein. Das ist also der Grund.
Wie hatte sich Bürgermeister See doch noch geäußert am 19. März 1992?
Wenn wir uns überhaupt noch ein bisschen um unsere Werte bemühen in unserer Gesellschaft, dann ist es doch die Humanität und dass man die Menschen halbwegs humanitär behandelt, das muss ich auch mal hier sagen, ist für mich ein ganz großes Anliegen, wie immer man dies jetzt auch im Grunde so ein bisschen interpretiert, aber menschenwürdig die Menschen zu behandeln, das ist ein ganz wichtiges Ziel und das möchte ich in unserer Verwaltung, die auch damit tagtäglich betraut ist und in unserem Rahmen deutlich durchsetzen und mich dafür auch engagieren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1992.
Thank you.
Im nächsten Beitrag geht es um Sperrmüll, aber nicht nur um Sperrmüll. Um Sperrmüll in Freiburg, genauer gesagt in Zehring und den umliegenden Gebieten. Das Stichwort Sperrmüll ist immer Anlass für eine wahre Völkerwanderung durch die entsprechenden Straßen. Alles, was den Wohlstandsbürgern und Bürgerinnen nicht mehr gefällt, werfen sie auf die Straße und dort bemühen sich das dann diejenigen, die nicht im Wohlstand leben, um die Reste. Besonders gut ist der Sperrmüll in Flüchtlingskreisen angesehen. Können Sie doch hier so manches Möbelstück noch ergattern, so manchen Elektrohaufen so zusammenbauen oder auch sonst noch einiges suchen. Anscheinend ist dieses aber jenen ein Dorn im Auge, die hier als Ordnungshüter auftraten und auftreten möchten. Platzverweis heißt das im Volksmund oder Verbringungsgewahrsam nennen sie diese Ordnungshüter diese Maßnahmen. Jedenfalls ist Folgendes passiert. 4 Leute aus einem Flüchtlingsheim sind unterwegs, 2 Erwachsene und 2 Kinder. Und was ihnen dabei passiert, schildert nun einer der betroffenen Flüchtlinge.
Patrici mene Milizia. Uvezi tom spermin, nisam znao šta je to. Spermin.
Diese Person war am 27. April auf dem Sperrmüll und wurde damals von der Polizei angehalten.
I ja sam izašao da vidim, uzeo sam neke vreće. Puno su uzneli i ovi Nemci i mi smo uzneli.
Er hat ein paar Säcke genommen und es waren auch viele Deutsche dabei, die anderen Kram halt mitgenommen haben.
I uvatili si mene i rekao, stani tu, ja sam stano.
Dann kam die Polizei und haben gesagt, er soll stehen bleiben.
I poste mene tražili Ausweis, nisam imao kod sebe.
Sie wollten von ihm den Ausweis haben, aber den hat er leider bei sich nicht gehabt.
I posle mene terao da iskinem sve iz bicikle, one stvari.
Dann haben sie gesagt, er soll alles runtermachen von dem Fahrrad, den Sperrmüll.
I posle rekao stavi u kola.
Machen sie alles ins Auto.
I rekao i ti i tvoj drugar dođete sa mnom.
Du und dein Freund kommt jetzt mit.
Da znamo gdje ste uzeli ovo stvari.
Dass wir gucken können, wo ihr diese Sachen geholt habt.
I mi nismo znali gdje se nalazimo.
Und sie wussten gar nicht, wo sie sich befinden.
I mi smo otišli pravo za kola, ne znam gdje nas vodio. Pravo jedna brda gore tamo.
Sie haben sie außerhalb gefahren von Freiburg.
I poslije nam rekao da li ovdje.
Haben Sie gefragt, ob das hier ist?
I mi nismo znali, mi smo bili za biciklu, mi za kola nismo bili.
Also Sie wurden dann an den Wertkauf Richtung Wildtal gefahren?
I posle još od tuda reko, silazite dolje.
Steigt bitte aus, haben Sie gesagt.
Da li je bio ovde spermin?
Haben Sie gefragt, ob der Sperrmüll da war?
Mi smo rekli, ne znamo sad gde se nalazimo.
Sie haben leider nicht gewusst, wo sie sich befinden.
To je bio skoro oko pola 12 sat.
Das war ungefähr um 23:30 nachts.
I oni su počeli nešto da lupaju, kaže, ajde još gore da vidimo, na drugu stranu.
Also wir fahren weiter und gucken.
I posle mi smo bili na drugu stranu tamo, nismo znali gde smo sad.
Sie sind auf die andere Seite vom Wertkauf gefahren.
I posle rekao sam ne znam. I ona mi rekao silazi ovde idi kući.
Dann haben sie gesagt, sie sollen rausgehen und sie sollen nach Hause laufen.
I mi ne znamo gde da idemo noć.
Wir wussten nicht, wo wir sind und es war Nacht.
I posle uzeo nas vodio na 1 kilometar.
Sie haben sie dann doch mitgenommen und 1 Kilometer in die Stadt reingefahren.
I posle rekao, silaze odavde i idite peški.
Gehen Sie bitte raus und den Rest können Sie nach Hause laufen.
I kad smo došli kući oko pola 2, tu negde bio u noć.
Und zu Hause waren wir dann ungefähr um 2:30.
Womit hat die Polizei diese Maßnahme begründet?
Policija rekao, to je krađano, vi ste kradili.
Die Polizei hat gesagt, dass sie klauen würden.
I mi ne znamo kako je to krađani kad su bacili van, svi su uzeli Nemci i mi, svi smo izašli.
Aber er weiß nicht warum, weil es wurde ja alles rausgeschmissen, das nennt sich ja Sperrmüll und jeder hat genommen, jeder Deutsche, Ausländer, ist egal, wer hat genommen, was er gefunden hat.
Gesagt, Polizei, nicht spielen mit Fahrrad, ich mit Pistolen
schießen.
Ich nichts verstehe, warum. Das ist verrückt, nicht so gut. Ich für Jugoslawien viele Probleme, viele für Serbien, Kroatien oder Bosnien viele Probleme. Ich komme hier besser, keine Probleme. Ich hier Polizei mit, das ist
wieder neue Probleme.
Neue Probleme. Pa ja mislim ovde je dobro za svi nas i mi volimo svi živiti dobro za Nemci. Mi ne volimo problemi da napravimo.
Also er sagt, er findet es zwar nicht gut, was da passiert ist, aber er kommt aus dem Krieg und er will eigentlich hier im Frieden und Ruhe mit den ganzen, also mit auch mit den deutschen Bürgern zusammenleben.
Mit Polizei bitzeli verrückt.
Freiheitsberaubung nennt man dieses bitzeli verrückt. Glaubt man den ordentlichen Meinungen in diesem Land, den Propheten und Trendsettern, so war auch bei der letzten Landtagswahl mal wieder der Protest die schärfste Begründung für den rechtsradikalen Aufstieg. Aus Protest sei gewählt worden, und zwar kräftig rechts. Wir schlugen im Geschichtsbuch nach und fanden eine Stelle von August Thalheimer aus dem Jahre 1930.
Auch ist es ein falscher und fauler Trost, dass die Massen, die jetzt der Faschismus aufgewühlt hat, keine bewussten Anhänger und Kämpfer für die faschistische Diktatur sind. Das ist auch gar nicht nötig für den Sieg der faschistischen Diktatur.
Sein Weg zur Macht setzt nicht die Bewusstheit der großen Massen voraus, sondern gerade die Unbewusstheit, die Trübung und Verwirrung ihres Klassenbewusstseins, nicht ihre Aktivität, sondern ihre Passivität. Gestützt auf diese Passivität und Verwirrung der Massen aufgrund ihres Gewährenlassens kann eine aktive und bewusste konterrevolutionäre Minderheit zur Macht gelangen, und sie ist nie anders zur Macht gelangt.
Die konterrevolutionäre Minderheit ist an der Arbeit. Wir bringen einige Beispiele dafür, dass sie zwar noch nicht die großen Massen hinter sich hat, aber inzwischen weit in bürgerliche und konservative Kreise hineinreicht. Erstes Beispiel. Ein Chefdenker vom ehemaligen Innenminister Schäuble, Eckhard Schiffer, sah in der Welle der rassistischen Gewalt den Beweis dafür,
dass die Bürger es nicht hinnehmen werden, wenn sie ihre ureigene, am nächsten liegende Lebens- und Erfahrungssphäre durch Überfremdung gefährdet glauben, Heimat im Sinn einer Erhaltung vertrauter Umwelt ist, nicht zuletzt im Hinblick auf die Kürze des Lebens, so etwas wie ein kollektives Menschenrecht.
Inzwischen war die Akzeptanz oder das Verständnis in der Bevölkerung für rassistische Gewalt auf 34% angestiegen. Zweites Beispiel. Der bayerische Umweltminister Peter Gauweiler argumentiert inzwischen wie folgt.
Angesichts der schon jetzt beklagten Überfüllung stellt sich die Frage, wie viele Menschen verträgt das Land. Das ist eine Frage der Physik und der Biologie und wie wir heute wissen, auch der Ökologie.
In München soll es künftig flüchtlingsfreie Zonen geben. Die FAP wollte schon in Langen in Hessen die erste ausländerfreie Stadt errichten. Drittes Beispiel. Aus der SPD ist ebenfalls eine klare Propaganda zu vernehmen. Und zwar der Landesvorsitzende in Brandenburg, Stefan Reiche, redet drohend.
Große Flüchtlingsströme aus dem Osten können der europäischen Kultur ein Ende setzen. Sie können für Europa gefährlicher werden als die Rote Armee in Zeiten des Kalten Krieges.
Das Abendland vor dem Untergang. Flüchtlinge zerstören die Kultur. Gefährlich für Europa. Darauf gedeiht der Angriff gegen Flüchtlinge. Im letzten Jahr mehr als 2400 Angriffe, allein nach der offiziellen Statistik. Viertes Beispiel. Von den grünen Kriegern ist auch immer wieder Deutliches zu hören. Der Bundespolitiker Udo Knapp zusammen mit seinem Parteikollegen Kretschmann.
Zwischen dem Menschenrechtskatalog des Grundgesetzes und dem schiitischen Fundamentalismus gibt es keine dauerhafte Koexistenz.
Deshalb also Errichtung von Sammellagern, von Internierungskasernen, von Abschiebehaft, von Asylablehnungsmaschinen.
Wer so spricht, hat bei den Rechten immer schon gewonnen. Und wer so spricht und heute so spricht, muss wissen, dass die Rechten dieses Thema definiert haben. Der ehemalige sogenannte Chef der rechten Bewegung Kühnen im Jahre 1982.
Das Hauptgewicht der NS-Bewegung wird in den nächsten Jahren hauptsächlich die Ausländerfrage sein. Das heißt die Überfremdungsdiskussion. Die Frage Umweltzerstörung und Überfremdung in eine einheitliche systemgegnerische Organisation zu bringen, das ist meine einzige Sicht, wie wir eine Massenbasis bekommen können.
Heute zeigen 34% der Bevölkerung sogenanntes Verständnis für rassistische Gewalt. Am 20. April jährt sich wieder einmal Hitlers Geburtstag. Faschismus ist heute ein Problem in diesem Land, das nur von den Menschen selbst gelöst werden kann, nicht durch den Staat. Die Bekämpfung dieser Bewegung kann kein abgeschotteter Bereich der Linken bleiben. Sowohl die ideologische Auseinandersetzung als auch die Entwicklung der antifaschistischen Selbsthilfe muss für alle humanistisch orientierten Menschen zu einer Selbstverständlichkeit in der politischen Arbeit werden. Die antifaschistische Aktion Freiburg ruft deswegen auch auf, und zwar zu einem konkreten Punkt der Solidarität, nämlich mit den Flüchtlingen. Am 20.04. sollen mit ihnen zusammen die Unterkünfte der Flüchtlinge vor faschistischen Angriffen geschützt werden. Um dies zu organisieren und zu besprechen, wird eingeladen zu einem Vorbereitungsplenum heute Abend, Donnerstag, den 16. April, um 19 Uhr im Strandcafé in Freiburg auf dem Greta-Gelände, Adlerstraße 12. Veranstaltungshinweise, einer für heute Abend und einer für morgen.
Für heute Abend wird im Rahmen vom kritischen Seminar des ADW eine Veranstaltung stattfinden über 500 Jahre Unterdrückung und Widerstand des indianischen Kolumbien. Es werden zwei Vertreter der ehemaligen indianischen Guerillagruppe Quintin L'Armée und Mitglieder der sozialen indianischen Allianz der Andenregion sprechen über den ehemals bewaffneten Widerstand, die Wiedereingliederung der Guerilleros und die Erfahrung in den verfassungsgebenden Versammlungen Kolumbiens. Also heute Abend, indianisches Kolumbien, 500 Jahre Widerstand, um 19 Uhr im Vorderhaus der Fabrik.
Und für morgen Abend, da trifft sich das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, jeden Freitagabend und zwar um 20 Uhr, im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54 in Freiburg, jeden Freitagabend, 20 Uhr, Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1992.
Das war das Tagesinfo heute. Verantwortlichkeit liegt beim Egon und morgen Abend heißt es wieder.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreigland aus Freiburg.